Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Geschichtsstunde Didaktik im Dialog. Mein Name ist Franziska Rhein und ich lehre und forsche im Arbeitsbereich Geschichtsdidaktik an der Universität in Hildesheim. Heute sprechen wir über Intersektionalität im Geschichtsunterricht und wir nähern uns dem Komplex der Intersektionalität heute aus einer geschichtswissenschaftlichen und geschichtsdidaktischen Perspektive. Wir tauchen in der Folge ein in die komplexe und, wie ich wirklich finde, faszinierende Welt von intersektionalen Betrachtungsweisen und Ansätzen. Und wir wollen verstehen, wie verschiedene Identitätsmerkmale von Personen in der historischen Forschung zusammenwirken. Wir beleuchten, wie Intersektionalität auch als Analysewerkzeug genutzt werden kann, um historische Ereignisse und Entwicklungen detaillierter und vielschichtiger zu erfassen und um vor der Voraussetzung auch unsere Gegenwart besser zu verstehen. Wir fragen auch danach, was das Konzept der Intersektionalität eigentlich für den Geschichtsunterricht bedeutet und wie es berücksichtigt werden kann. Lassen Sie uns gemeinsam erforschen, wie Intersektionalität dazu beitragen kann, historische Narrative zu erweitern und eine komplexere Darstellung der Vergangenheit zu ermöglichen, vor deren Hintergrund wir unsere Gegenwarten verstehen können. Darüber spreche ich heute mit Frau Professorin Levke Harders und mit Frau Dr. Heike Krösche, beide von der Universität in Innsbruck, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Ich freue mich sehr, dass beide heute da sind, weil beide Expertinnen zu intersektionaler Forschung sind und sie geben dazu aktuell auch eine, wie ich finde, sehr spannende Veröffentlichung heraus. Sie veröffentlichen nämlich ein Themenschwerpunktheft der österreichischen Zeitschrift für Geschichtswissenschaften mit eben dem Themenschwerpunkt Intersektionalität in geschichtswissenschaftlicher und geschichtsdidaktischer Perspektive. Lassen Sie mich die beiden Wissenschaftlerinnen nur noch einmal näher vorstellen. Levke Harders hat nach ihrem Studium in den Fächern der neueren deutschen Literatur, der neueren und neuesten Geschichte, der Kulturwissenschaften und der Gender Studies an der Humboldt-Universität zu Berlin 2013 ihr Dissertationsprojekt abgeschlossen und wurde 2013 dort promoviert. Von 2008 bis 2021 war sie mit einigen Unterbrechungen dann an der Universität in Bielefeld tätig. 2019/20 war sie Gastwissenschaftlerin am German Historical Institute in Washington DC. Und seit 2021 ist sie nun Professorin für Geschlechtergeschichte an der Universität in Innsbruck. Die Forschungsschwerpunkte von Levke Harders, auch die Schwerpunkte in der Lehre, sind Geschlechtergeschichte und Theorie, Migrationsforschung, Biografieforschung, europäische Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, US-amerikanische Geschichte im 20. Jahrhundert, Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft und Wissenschaftsgeschichte. Die Publikationen von Levke Harders sind wirklich sehr zahlreich. Viele davon haben eine intersektionale Perspektive. Ich möchte eine davon kurz vorstellen. Das ist nämlich gemeinsam mit Falco Schnicke, ist 2022 in der Oxford University Press erschienen. Belonging Across Borders, Transnational Practices in the 19th and 20th Centuries. Und lassen Sie mich jetzt Dr. Heike Krösche vorstellen. Heike Krösche studierte Germanistik und Geschichte an der Universität in Oldenburg und war dann auch eben dort wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie war danach an der privaten pädagogischen Hochschule der Diözese in Linz. Und seit 2020 ist sie jetzt Universitätsassistentin als Postdoc im Bereich Geschichte und politische Bildung am Institut für Fachdidaktik der Universität in Innsbruck. Sie vertrat im Wintersemester 2022/23 die Professur der Geschichtsdidaktik an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg und ist Zeithistorikerin und Geschichtsdidaktikerin. Außerdem ist sie aktuell auch Leiterin des Arbeitsbereiches Geschichte und politische Bildung an der Universität in Innsbruck. Die Schwerpunkte in der Forschung von Dr. Heike Krösche sind Transitionsprozesse der historisch-politischen Bildung, Konzepte für einen fächerübergreifenden Unterricht der historischen und politischen Bildung, historisches und politisches Lernen unter den Bedingungen der digitalen Transformation, Demokratiegeschichte, Geschichtspolitik und Erinnerungskulturen. Und auch die Publikationen von Heike Krösche sind sehr zahlreich. Ich möchte jetzt auch nur auf einen Buchbeitrag, auf ein Buchkapitel verweisen, was 2025 im Macau Verlag erscheinen wird, im Sammelband History Didactics Meets Special Education. Das Buchkapitel hat den Titel Intersectionality and Disability, A Relationship Determination from a History Didactic Perspective. Ich bin sehr froh, dass ihr beide heute da seid, liebe Levke, liebe Heike, und dass ihr euch bereit erklärt habt, in dem Podcast nun aus einer geschichtswissenschaftlichen und geschichtsdidaktischen Perspektive über das Konzept der Intersektionalität zu sprechen. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam danach fragen, wo euch beiden denn in eurem Arbeitsalltag Intersektionalität begegnet.
Ja, also wenn man davon ausgeht, dass unter Intersektionalität die strukturelle Verwobenheit oder auch dynamische Wechselwirkung von Differenz- bzw. Ungleichheitsverhältnissen verstanden werden kann, sind für mich eigentlich zu der Frage zwei Sichtweisen voneinander zu unterscheiden. Und zwar auf den ersten Blick würde ich sagen, dass mir Intersektionalität im Arbeitsalltag wenig begegnet, weil die Universität einfach eine sehr homogene Institution ist, in der die meisten MitarbeiterInnen, besonders das wissenschaftliche Personal, weiß positioniert ist. Und es wäre vor diesem Hintergrund meines Erachtens insbesondere für die Arbeitsbereiche der Fachdidaktiken wichtig, wenn diese sich diverser gestalten würden, so würde ich das mal nennen. Das hätte auch Signalwirkung für die Lehrerinnenbildung und damit letzten Endes für die Schulen, die ebenfalls kein Abbild der Gesellschaft sind, auch wenn das jetzt nicht eine nicht empirisch abgesicherte Erkenntnis ist. Diese Homogenität trifft zumindest auf den ersten Blick auch auf die Studierenden des Lehramts Sekundarstufe zu. Wenn ich aber in Lehrveranstaltungen, insbesondere zu rassismuskritischen und zu rassismuskritischer und machtkritischer historisch-politischer Bildung mit den Studierenden Konzepte wie Intersektionalität oder auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit erarbeite, dann eröffnet sich auch in der Regel ein Raum, in dem sich Studierende teilweise selbst positionieren und in ihrer Vielfalt auch sichtbarer werden. Dabei spielt durchaus auch so eine Wechselwirkung aus Race, Geschlecht und Klasse eine Rolle. Allerdings wird dem in der Lehrerinnenbildung meines Erachtens noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Ja, vielen Dank einmal, Franziska, an die Vorstellung und Einleitung und auch an das, was du gesagt hast, Heike. Ich würde das für mich ein bisschen anders wenden. Also für mich spielt Intersektionalität an drei Punkten im Arbeitsalltag eine Rolle. In Forschung, Lehre und dann in Hochschule als ein Ort der Gesellschaft oder ein Subsystem der Gesellschaft. Und ich fange mit dem an. Ich sehe das ähnlich wie du, dass wir an der Hochschule sich gesellschaftliche Ungleichheiten nochmal sehr viel stärker sichtbar sind und auch diese Strukturen sich nur sehr langsam verändern. Und umso wichtiger finde ich eben in meinem Arbeitsalltag auf diese unterschiedlichen Positionierungen und Machtverhältnisse ein Auge zu werfen und mir zu überlegen, wie du das auch gerade geschildert hast, wie kann ich in Lehre, Forschung, aber auch in Gremienarbeit, in Fragen von Personal, wie kann ich vielleicht auch dazu beitragen, dass Hochschule etwas weniger ungleiche Orte zukünftig werden. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, der auch einen großen Teil meines Arbeitsalltags ausmacht, weil wir eben ja auch viel Zeit nicht nur mit Lehre und Forschung verbringen, sondern auch mit dem, was sich universitäre Selbstverwaltung nennt im weitesten Sinne, also Hochschule als Ort zu gestalten, als ein Ort, an dem eben sehr unterschiedliche Menschen sowohl vom Status her, von ihrem Beruf her oder vom Studium her, als auch von ihrer Positionierung her eben anwesend sind. Und das sollte ein möglichst guter Ort für möglichst viele Menschen sein. Und das sehe ich eben ganz allgemein gesprochen noch nicht so. Deshalb spielt Intersektionalität für mich auch in der Lehre eine große Rolle. Zum einen sozusagen Studierende diesem Konzept vertraut zu machen, aber auch in Fragen von, wie kann ich Studierende und Promovierende gut betreuen? Wie können wir zusammenarbeiten? Wie kann ich sie unterstützen, auch bestimmte Themen in ihrer eigenen Forschungsarbeit zu analysieren. Das ist sozusagen der zweite Block, wo das in meinem Arbeitsalltag eine Rolle spielt. Und Intersektionalität spielt dann eben ganz zentral eine Rolle für meine Forschung im Bereich der Migrationsgeschichte, der Geschlechterforschung, aber eben auch im Bereich der Wissenschaftsgeschichte. Und auch diese Themen sind natürlich wiederum dann für die Lehre von Bedeutung, weil ich aus diesen Bereichen ja dann auch meine Lehrveranstaltung heraus entwickle. Und vielleicht, um ein Beispiel von der Uni Innsbruck zu geben, wir haben in einem Seminar zu Intersektionalität dann versucht, sozusagen die Fragestellungen, die Konzepte, die Ansätze von Intersektionalität anzuwenden auf eine kritische Geschichte der Universität Innsbruck. Und die Studierenden haben sozusagen in einzelnen kleinen Forschungsprojekten versucht, zu bestimmten Gruppen an der Universität Innsbruck, historischen Gruppen, aber auch bis in die Zeitgeschichte rein, mit Quellen, mit Oral History Interviews bestimmte Themen zu erarbeiten. Und das ist dann als Blogpost erschienen. Und da würde ich sagen, ist das für mich ganz gut gelungen, ein sehr theoretisches Konzept auch sowohl für die Studierenden in der Forschungspraxis greifbar zu machen und dann aber auch etwas zu tun, was vielleicht einen Impuls in die Universität hineingibt und diese drei Aspekte dann, die ich genannt habe, verbindet.
Also Intersektionalität, vor allem dann auch gedacht als, wie wir es gerade auch schon überlegt haben, ne, als Analysewerkzeug und eben als eine Perspektivenerweiterung und als eine Möglichkeit, Systeme und Gesellschaften strukturell zu untersuchen und vor allem auf soziale Ungleichheiten oder auch Privilegien zu untersuchen. Finde ich spannend, wie ihr das gerade aus euren eigenen Perspektiven geschildert habt. Was müsste sich denn aus eurer Sicht verändern, damit, das habt ihr beide adressiert und vor allem du, Levke, jetzt auch ausgeführt, was müsste sich verändern, damit Hochschulen aus einer intersektionalen Perspektive weniger ungleich sind, als ihr es gerade geschildert habt? Und wie könnte Intersektionalität als Analysewerkzeug da eine Rolle spielen?
Das finde ich eine sehr schwierige Frage in einem Podcast zur Geschichtswissenschaft und Geschichtsdidaktik. Ich finde es aber eine gute Frage. Ich mache mir darüber auch durchaus immer wieder Gedanken.
Ist auch.
Ich glaube, für mich ist Intersektionalität oder kann Intersektionalität ein Mittel sein, Gesellschaft oder eben auch Subsysteme von Gesellschaft, Institutionen von Gesellschaft wie eine Hochschule machtkritisch zu analysieren und immer sehr genau hinzugucken, wer ist in diesem Raum von welchen Ungleichheiten, die eben miteinander verbunden sind und sich zum Teil eben auch verstärken, betroffen? Und wie können wir dann dafür Wege entwickeln, um eben sozusagen bestimmte Diskriminierungen zu verringern? Und deshalb ist das für mich vor allen Dingen wirklich, ich würde manchmal vielleicht sagen, eine Linse, durch die ich sozusagen hindurchblicke und versuche sozusagen das, was mich umgibt, in diesem Fall die Hochschule, möglichst genau zu verstehen, um dann sozusagen darauf reagieren zu können. Und das ist deshalb wichtig, weil, das kennen wir auch aus anderen Bereichen, das Arbeitsrecht zum Beispiel oder auch bestimmte Gremien an der Universität rein rechtlich momentan oft gar nicht agieren können im Sinne einer eher intersektionalen Hochschulpolitik, weil es zum Beispiel eher noch von früher her, von den 80er Jahren, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, die Instrumente von Frauenförderung gibt, von Gleichstellungspolitik von Frauen. Oder es gibt eine Beauftragte für behinderte Studierende und Mitarbeiterinnen, aber eben wenig Stellen oder an wenig Universitäten Stellen, die versuchen, das zu verbinden. Es gibt Initiativen, aber noch wenig, würde ich sagen, institutionalisierte Förderung von Studierenden aus nicht-akademischen Hintergründen und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen sozusagen auch die Instrumentarien von Hochschulpolitik eigentlich verändern. Und dabei kann ein von Intersektionalität geprägter Ansatz meines Erachtens helfen. Aber ich glaube eben auch, dass das noch ein sehr langer Weg ist.
Levke hat für mich dort auch einen ganz wichtigen Zusammenhang angesprochen, nämlich den von Intersektionalität und einer machtkritischen Perspektive. Und das bedeutet für mich eben nicht nur hinzuschauen, wie Levke das formuliert hat, eben auch, ne, wer ist betroffen, sondern gerade dieser machtkritische Ansatz bedeutet für mich auch immer das Selbstreflektieren und das Selbsthinterfragen. Die eigene Standortgebundenheit dabei immer im Blick zu haben. Das finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt in diesem Zusammenhang.
Da würde ich gerne anknüpfen, weil das natürlich ein Punkt ist, der auch für das Fach Geschichte so zentral ist. Und ich glaube, es ist jetzt vielleicht ein eleganter Übergang, aber ich glaube, dass deshalb auch Intersektionalität und Geschichtswissenschaften zusammen sehr gut funktionieren, weil diese Reflexion der Standortgebundenheit und von wo aus kann ich überhaupt Forschung betreiben und wie betreibe ich sie oder auch Lehre oder auch Hochschule gestalten, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, der in der Altersgeschichte, in der Frauen- und Geschlechtergeschichte, in der historischen Anthropologie, in der Mikrogeschichte, also in diesen Ansätzen, die sich eben auch in der Kritik gegen damals bestehende Ansätze der Geschichte entwickelt haben. Und hier sehe ich eigentlich einen sehr guten Verbindungspunkt von Intersektionalität, Geschichtswissenschaft und Geschichtsdidaktik.
Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, auch Geschichtsdidaktik, also auch als Geschichtslehrerin ist es halt sehr wichtig, sich immer sich der eigenen Positioniertheit bewusst zu sein, sich auch selber zu positionieren und da auch immer zu fragen, aus welcher Position heraus gestalte ich eigentlich meinen Unterricht?
Ja, das finde ich spannend. Und vielleicht da noch mal so ganz konkret nachgehakt. Also wie arbeitest du, Levke, als Geschichtswissenschaftlerin mit einer intersektionalen Perspektive? Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns, dass dieses komplexe Konstrukt der Intersektionalität besser greifbar wird?
Ich glaube, eine intersektional informierte Geschichtswissenschaft arbeitet gar nicht so ganz viel anders als eine gute, kritische, reflektierte Geschichtswissenschaft arbeitet. Also ich sehe da eigentlich gar nicht so große Unterschiede. Für mich, also ganz, um es mal ganz plastisch zu machen, wie geht ein Forschungsprozess? Ich interessiere mich für ein bestimmtes Thema. Ich entwickle eine Fragestellung. Das ist ja auch, was Studierende lernen, wenn sie Seminararbeiten, wenn sie Hausarbeiten, Bachelor-, Masterarbeiten schreiben. Und dabei gehe ich ja eigentlich immer induktiv und deduktiv vor. Ich habe auf Grundlage eines ersten Quellenüberblicks, eines Überblicks über die Forschungsliteratur, fange ich an, Hypothesen zu entwickeln und fange dann an, sozusagen diese genauer an Quellen zu überprüfen und auch immer wieder Forschungsliteratur hinzuzuziehen und an die Fragestellung auch sozusagen immer etwas genauer zu formulieren. Und bei diesem Abgleich mit den Quellen und dem theoretischen und methodischen Konzept, was ich mitbringe, und das ist in diesem Fall dann Intersektionalität, kann ich eben feststellen, wie sich bei bestimmten oder wie bei meinem Thema zur Migrationsgeschichte, wie ich mit Intersektionalität konkret arbeiten kann. Wenn ich davon ausgehe, dass es sich darum dass Intersektionalität, ich mit Intersektionalität beschreiben kann, inwiefern soziale Ungleichheiten miteinander verwoben sind und sich gegenseitig bedingen, auch historisch, kann ich erstmal mit einem Wissen von Geschlechterverhältnissen haben in der europäischen Gesellschaft eine zentrale Rolle zur Ordnung der Gesellschaft gespielt. Race, Rassismus ebenso. Klasse, soziale, sozusagen sozioökonomische Ungleichheit. Das sind Kategorien, mit denen ich sozusagen schon mal an meine Forschung herangehen kann. Dann geht es aber auch darum, die Quellen sehr genau zu lesen, darauf, welche anderen Differenzen oder hergestellten Differenzen haben zu einer bestimmten Zeit zum Beispiel im Bereich der Migration eine Rolle gespielt. Mobile Menschen gegenüber sesshaften Menschen. Die Frage von Religion, gerade im 19. Jahrhundert auch natürlich und auch im 20. eng verbunden mit Antijudaismus und Antisemitismus. Oder in meiner Forschung oder in Migrationsforschung generell sehr relevant, welche Beruf und Ausbildung bringen Menschen mit, weil sie das auch nochmal vielleicht nicht sozioökonomisch, aber vom sozialen Ansehen in der Ankunftsgesellschaft anders positioniert. Also es geht sozusagen immer darum, von einem theoretischen Konzept, einem methodischen Ansatz im Abgleich mit den Quellen und natürlich auch der bestehenden Forschungsliteratur immer noch etwas genauer hinzugucken, Vorannahmen zu überprüfen und dabei offen zu bleiben, eben auch für die in der jeweiligen Zeit und am jeweiligen Ort relevanten Differenzierungskategorien. Weil, um ein Beispiel zu nehmen, wo eine Vorannahme von mir nicht gestimmt hat, in der Migrationsforschung lässt sich immer sehr nachlesen, auch in aktuellen Debatten, dass Sprachkenntnisse so ganz relevant sind für das, was wir Integration nennen. In den verschriftlichen Quellen zum frühen 19. Jahrhundert kann ich dazu nichts finden. Das heißt nicht unbedingt, dass es nicht eine Rolle gespielt hat, aber es ist zumindest nichts, was Menschen in der Verwaltung, in der Bürokratie oder auch Migranten, Migrantinnen selbst damals für notwendig gefunden haben, festzuhalten. Und das ist sozusagen eine Hypothese, die ich nicht bestätigt gefunden habe. Und auch dazu sozusagen hilft mir Intersektionalität wirklich am Material selbst sehr genau herauszufinden, welche miteinander verbundenen Differenzkategorien und sozialen Ungleichheiten eben möglicherweise zu einer bestimmten Zeit relevanter waren als andere.
Und Heike, jetzt haben wir die geschichtswissenschaftliche Perspektive gehört. Unterscheidet sich das sehr von dir, wenn du geschichtsdidaktisch forschst? Oder anders gefragt, wie gehst du mit einer intersektionalen Linse, mit einer intersektionalen Perspektive an einen Forschungsprozess heran?
Es unterscheidet sich dahingehend, dass die Geschichtsdidaktik doch ein bisschen anderes Werkzeug hat als die Geschichtswissenschaft, also andere methodische Zugänge wählt. Also teilweise überschneiden sie sich, aber teilweise sind sie eben auch unterschiedlich. Vor allen Dingen die Methoden der empirischen Sozialforschung spielen ja hier eine ganz zentrale Rolle. Generell ist es so, dass Intersektionalität in der geschichtsdidaktischen Forschung durchaus schon länger rezipiert wird, also über Jahre, Jahrzehnte jetzt, aber es trotzdem noch einen hohen Bedarf gibt, einen hohen Aufholbedarf, würde ich das auch nennen, und zwar in theoretischer, empirischer und auch in pragmatischer Hinsicht. Zum Beispiel wird häufig auf Intersektionalität verwiesen, zum Beispiel durch Martin Lücke, Christina Brüning unter anderem, aber meines Erachtens das Konzept noch nicht ausreichend abgegrenzt zu anderen Konzepten wie Heterogenität und Diversität. Das heißt, ich beschäftige mich auf der theoretischen Ebene im Moment noch damit, das klarer abzugrenzen. Also das heißt, zu schauen, wo gibt es Parallelen zwischen Heterogenität, Diversität und Intersektionalität und was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen Konzepten. Und vor allen Dingen, dabei fällt mir vor allen Dingen auf, dass die Schnittmenge in differenztheoretischen Zugängen besteht, die bislang auch in der Geschichtsdidaktik wenig beachtet wurden. Das heißt, auf der einen Seite gibt es eben noch ganz viel Nachholbedarf im Bereich der geschichtsdidaktischen Theoriebildung. Dementsprechend gibt es fast gar keine empirischen Studien dazu, also relativ wenig bisher zu Intersektionalität. Christoph Küberger hat sich ein bisschen intensiver damit mal beschäftigt, indem er das Mehrebenen-System nach Degeler und Winkler verwendet hat und unter anderem damit den österreichischen Geschichtsunterricht ein bisschen genauer unter die Lupe genommen hat, insbesondere was die normativen Setzungen des Curriculums für die Sekundarstufe 1 anbelangen. Dann gibt es ja von dir den Beitrag in dem schon von uns erwähnten Heft, was Ende des Jahres erscheinen wird, wo du dich eben auch damit auseinandersetzt, wie Intersektionalität als Analysedimension für geschichtsdidaktische empirische Forschung nutzbar gemacht werden kann. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Operationalisierbarkeit für empirische Forschung in der Geschichtsdidaktik noch ganz weit zurückhängt. Also dass wir halt, ne, also auch vor dem Hintergrund, dass die Theoriebildung noch nicht so weit ist, dass wir dort auch halt noch ja kaum eigentlich empirische Forschungssettings haben, die von vornherein unter der intersektionalen Brille stattfinden. Und da muss meines Erachtens noch ganz viel passieren und das würde ich auch ganz gerne stärker in Angriff nehmen.
Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den Heike im ersten Teil ihrer Antwort benannt hat und darauf nochmal hingewiesen hat, dass Intersektionalität oder das, was wir heute Intersektionalität nennen, ja ein Konzept ist, ein theoretischer und auch methodischer Ansatz, der eine lange Geschichte hat und auch eine sehr unterschiedliche Entstehungsgeschichte oder eher im Plural. Es gibt sehr unterschiedliche Entstehungsgeschichten. Und ich glaube, so für unsere eigene Forschung und auch für die Lehre ist das sehr wichtig, diese Genealogien auch im Blick zu halten und auch zu benennen. Also zum einen sozusagen die Entstehung im US-Kontext, im Black Feminism mit auch den sehr bekannten Namen von Kimberlé Crenshaw, die den Begriff dann schlussendlich 1989 geprägt und publiziert hat als Rechtswissenschaftlerin, aber auch eben sehr viel frühere Arbeiten, angefangen vom Conway River Collective über diverse Arbeiten des Black Feminism in den 80er Jahren. Und zugleich, und das finde ich eben sehr wichtig auch für die Verortung im europäischen oder deutschsprachigen Kontext und auch für die Verortung in unseren Fächern, in den Blick zu nehmen, dass es eben die Forderung, sozusagen sich nicht nur mit Geschlecht, wie die Frauenforschung in den 80er Jahren, nicht nur mit Klasse, wie die marxistische Forschung der 70er Jahre zu beschäftigen, auch im europäischen und deutschsprachigen Kontext eben eine sehr lange Geschichte hat und es schon sehr früh auch hier Menschen gegeben hat, die eingefordert haben, Geschlecht, Klasse, Sexualität, Race zusammenzudenken. Und das sind eben Gruppen von Frauen, die eben als migrantisch gekennzeichnet worden sind, von Frauen, die als sich selber so definiert haben oder so definiert wurden, behindert waren, von jüdischen Frauen in Deutschland zum Beispiel. Auch das hat schon in den 80er, 90er Jahren stattgefunden und zunehmend auch eben eine schwarze Kritik innerhalb des deutschsprachigen Kontext. Und diese unterschiedlichen Entstehungsgeschichten finde ich eben auch für die Forschungsarbeit nicht ganz irrelevant, weil die Frage ist, worauf beziehe ich mich eigentlich und welche Ansätze helfen mir in meiner eigenen Forschung möglicherweise auch weiter? Also für mich, ganz um es konkret zu machen, wenn ich mich mit europäischer Migration im 19. Jahrhundert beschäftige, spielt Race erstmal scheinbar keine Rolle, weil ich habe es eben mit weißen Europäerinnen zu tun. Und trotzdem gleichzeitig ernst zu nehmen, dass Race für das Konzept, das ich nutze, nämlich Intersektionalität, eine zentrale Rolle spielt und mich nicht, wie vielleicht Teile der Frauen- und Geschlechterforschung, als sie das Konzept übernommen haben, im deutschsprachigen Raum, sozusagen Geschlecht als Masterkategorie zu setzen. Und das zwingt mich sozusagen nochmal neu nachzudenken, wie kann ich Race dann konzeptionalisieren und wie kann ich sozusagen Migration unter diesem Gesichtspunkt erforschen. Und dafür ist dann für mich eben die Kritik von migrantischen, in Anführungsstrichen, Feministinnen, Forscherinnen nochmal sehr viel zentraler oder wichtig, sie in meine Forschung einzubeziehen oder auch die Arbeiten zum Antisemitismus und der Verknüpfung mit Sexismus und Rassismus. Und diese Genealogien wirklich sozusagen ernst zu nehmen in Lehre und Forschung und sich zu überlegen, was brauche ich dann auch konkret für meine Forschung zum einen, aber auch, was kann ich nicht einfach ausblenden, was dieses Konzept so zentral macht, nämlich die Beschäftigung mit Rassismus. Und auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, der vielleicht darauf zurückgeht, was Heike und ich beide benannt haben, auch auf einen kritischen Blick auf Hochschule und Arbeitsalltag, dass das Konzept ja auch entstanden ist mit dem wichtigen sozusagen Impuls, Gesellschaft zu verändern. Sozusagen, es wird dem Konzept ja auch oft vorgeworfen, es sei nicht wissenschaftlich genug, weil es sei mit Aktivismus verbunden. Aber ich finde eben diesen Aspekt von Intersektionalität ganz zentral, zu überlegen, wie können wir mit dem, was wir machen, auch vielleicht Gesellschaft ein kleines bisschen verändern. Ja, das finde ich schon auch wichtig, auch das zum Beispiel in der Lehre immer wieder deutlich zu machen. Sowohl, wie Heike das gesagt hat, für die Lehrerinnenbildung, aber auch ganz grundsätzlich in dem, was ich an der Universität eben tue.
Ich greife das gleich nochmal auf. Vor allen Dingen, also ich kann dem nur zustimmen natürlich. Intersektionalität ist ein dynamisches Konzept, es ist ein fluides Konzept, es ist ein sogenanntes Traveling-Konzept. Und diese diskursive Entwicklung, die muss eben auch in den Blick gerückt werden und auch auf der theoretischen Ebene, ja, im Hinterkopf behalten werden. Und dazu muss beispielsweise eben auch die Geschichtsdidaktik noch viel mehr ihre Binnensicht, wie Sebastian Pasch das mal genannt hat, verlassen und auch noch viel mehr Interdisziplinarität zulassen, zum Beispiel durch Queer Studies und so weiter. Das trifft auch insbesondere auf empirische Zugänge zu, die halt erst noch, also Intersektionalität als Analysedimension muss für empirische geschichtsdidaktische Unterrichtsforschung erst noch fruchtbar gemacht werden. Und dort ist es, glaube ich, auch hilfreich, eben über den eigenen Tellerrand noch viel mehr hinaus zu schauen, beispielsweise in die Erziehungswissenschaften auch hier, wo es zum Beispiel Ansätze gibt, die sich schon sehr intensiv mit zum Beispiel ethnografischen Studien von Differenzkategorien auseinandergesetzt haben. Und hier kann sich, glaube ich, die Geschichtsdidaktik auch auf der empirischen Ebene noch sehr viele Anregungen holen.
Nicht nur die Geschichtsdidaktik, ich glaube auch die Geschichtswissenschaft. Franziska, du hattest vorhin ja auch nochmal gefragt nach der Rezeption des Konzepts auch in der Geschichte. Und ich würde sagen, vielleicht ein bisschen anders als in der Geschichtsdidaktik, gibt es in den Geschichtswissenschaften durchaus Studien, gerade aus dem Bereich der postkolonialen Geschichte, der Geschlechtergeschichte, der schwarzen deutschen Geschichte. Aber ich sehe eben vor allen Dingen auch noch sehr große Lücken und auch immer eine Frage, auch mit Studierenden habe ich das oft für ihre eigenen Arbeiten, die Frage, wie setze ich das denn jetzt konkret um? Und da glaube ich eben auch, da müssen und sollten wir unbedingt interdisziplinär arbeiten. Das denke ich, hat der Geschichtswissenschaft sowieso immer gut getan und uns eben auch von anderen Ansätzen, andere Ansätze aneignen für die Geschichtswissenschaft eben produktiv machen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass eine intersektionale Forschung, die ihren eigenen Anspruch ernst nimmt und wirklich versucht, die zu untersuchen, wie Ungleichheitsverhältnisse auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen miteinander verbunden sind, auf einer individuellen, aber auch sehr strukturellen Ebene, dass das alleine zu untersuchen als Einzelforscherin auch ein sehr, sehr umfangreiches Unterfangen ist. Und vielleicht müssten wir auch eher dahin kommen zu sagen, gute intersektionale Forschung sollte eigentlich im Team passieren, damit wir sie überhaupt sinnvoll bewältigen und umsetzen können. Das widerspricht natürlich total den Arbeitsweisen der Geisteswissenschaften, die immer noch sehr stark als auf Einzelforschende ausgelegt sind. Und vielleicht ist das eine etwas verwegene Hoffnung, aber vielleicht können eben Ansätze wie Intersektionalität auch dazu beitragen, nochmal über unsere eigenen Arbeitsweisen nachzudenken und was es auch in Zukunft braucht, um eben wirklich umfassendere intersektionale Forschung zu machen, weil das, was empirisch momentan möglich ist, ist eben doch, dass meistens Arbeiten sich auf zwei oder drei Kategorien beschränken müssen, weil sonst eben die Forschungsarbeit auch nicht leistbar ist.
Ja, und in diesem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, im Team zu arbeiten, also weil du eben die Kategorien angesprochen hast, weil mit der Auswahl, Reihung, Gewichtung von einzelnen Differenzkategorien für eine intersektionale Analyse ja immer auch das Problem verbunden ist, dass halt dadurch eben die nicht ausgewählten Kategorien marginalisiert werden. Oder weil auch das Dilemma besteht, dass Differenzmerkmale reproduziert werden, ja, sich manifestieren. Und ich glaube auch vor diesem Hintergrund ist es sehr wichtig, in Teams zu arbeiten, um halt auch in der ständigen Reflexion drinbleiben zu können. Und sich eben auszutauschen und diese Probleme, die auch mit dem Forschungsprozess letzten Endes einhergehen, dort immer im Hinterkopf behalten zu können.
Ja, das finde ich ganz wichtige Gedanken. Und das adressiert ja zum einen Intersektionalität jetzt vor allem auch so mit Blick auf das Material und eben so auf die Untersuchungsgegenstände. Und ja, aber auch, was ihr vorhin beide ja auch angesprochen hattet, auch die eigene Standortgebundenheit, ne? Also auch die eigene Perspektivität von mir als Forscherin. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir als Team gemeinsam auf Materialien gucken, könnte ich mir gut vorstellen, dass andere WissenschaftlerInnen auch ganz andere Kategorien adressieren würden oder eben einfach auch mit einer ganz anderen Perspektive, mit einer ganz anderen Voreingenommenheit und mit ganz anderen Ideen und Überlegungen an die Materialien gehen, was ja dann auch wieder auf der ForscherInnen-Ebene die Intersektionalität wieder stärker adressieren würde und damit dann eben auch den Blick auf die Materialien auch wieder vervielfältigen würde. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und finde ich eine ganz spannende Perspektive auch so mit Blick auf die Zukunft von Forschung und Forschungsarbeiten. Jetzt haben wir viel gesprochen über mögliche Zugriffe der Geschichtswissenschaft und der Geschichtsdidaktik auf Intersektionalität, haben gehört, wie das in den beiden Wissenschaftsdisziplinen schon Anwendung findet oder wo auch noch Forschungslücken aufzufinden sind. Welche Kritik gibt es denn an dem Konzept? So, wenn ich uns jetzt gerade so sprechen gehört habe, dann wirkt es auf mich eigentlich als was sehr Plausibles und als was sehr Gewinnbringendes, mit einer intersektionalen Perspektive zu forschen und auch mit einer intersektionalen Perspektive, um den Bogen zu schlagen, Geschichtsunterricht zu planen. Aber wo liegen denn aus eurer Sicht Grenzen an dem Konzept? Was würdet ihr sagen?
Vielleicht ist ein Aspekt, den man ansprechen kann, dass zum Beispiel, wenn man an Katharina Walgenbach denkt, der Begriff Intersektionalität sehr stark mit dem Begriff Interdependenzen verbunden ist. Also sie versteht Intersektionalität als die Interdependenz von Differenzmerkmalen. Und darauf gibt es eben auch andere Sichtweisen, gerade auch aus der Geschichtswissenschaft, wie von Andrea Gries-Ebner, die zum Beispiel zwischen den Begriffen Intersektionalität und Interdependenz klar unterscheidet und vor diesem Hintergrund Relationalität und Identifizierung als theoretische Zugänge verwendet. Ich denke, es brauchte einfach Offenheit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich mit Herrschafts- und Machtverhältnissen, mit Differenzkonstruktionen zu beschäftigen, ist unglaublich komplex. Und es gibt ganz verschiedene theoretische Zugänge. Und aus einer forschenden Perspektive muss man sich eben entscheiden, wo man sich gut wiederfindet und was man seiner eigenen Arbeit letzten Endes zugrunde legt. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang eben das, was ich schon angesprochen habe, was sehr wichtig ist, Intersektionalität wirklich auch als dynamisches Konzept zu verstehen.
Ich glaube, es gibt verschiedene Vorbehalte oder auch Kritik an Intersektionalität aus der Geschichtswissenschaft, die sagen, ja, aber Ungleichheitsforschung, das machen wir doch schon lange zum Beispiel. Und das stimmt ja auch. Und ich glaube auch, das ist etwas, was ich vorhin versucht habe, nochmal deutlich zu machen. Es gibt eben diese ganz unterschiedlichen Denkformationen, Genealogien, die in das Konzept reinspielen und die ich auch wichtig finde, zur Kenntnis zu nehmen. Trotzdem ist für mich das Zentrale an Intersektionalität, wirklich stärker verschiedene Ungleichheiten zusammenzudenken, auch wenn das oft sehr schwierig ist. Und dadurch, dass ein wirklich zentrale Grundlegung für dieses Konzept aus dem schwarzen Feminismus kommt, ist für mich Intersektionalität deshalb auch gerade für die deutschsprachige oder europäische Debatte so wichtig, weil es nochmal uns wirklich den Blick darauf richtet, auf die rassistischen Strukturen Europas, auf kritische Geschichten von Migration. Das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Das hat vielleicht gar nicht unbedingt mit der theoretischen Ausarbeitung dieses Konzeptes zu tun, aber dafür sozusagen, wohin es den Blick lenkt. Und das halte ich gerade für die Geschichtswissenschaften für zentral, weil wir weiterhin über so viele Bereiche von Ungleichheit eigentlich immer noch sehr wenig wissen. Und neben Rassismus gilt das auch für Sexualität, für queere Geschichte, für Disability-Geschichte, vielleicht auch für eine momentan wieder etwas neuere Perspektive auf den Körper, auf Körpergeschichte. Und dafür finde ich eben Intersektionalität sehr relevant, um auch im Fach nochmal neue Debatten, neue Fragestellungen anzustoßen, den Blick auf bestimmte Themen, auf eine Gesellschaftsgeschichte zu richten, die eben versucht, mehr sichtbar zu machen, als sie bisher sichtbar gemacht hat. Bisher hat sie eigentlich sehr viel unsichtbar gemacht. Und daher wünsche ich mir eben auch, dass Intersektionalität eine größere Rolle in unseren Fächern spielt. Da ganz generell, glaube ich, kann man sagen, in den Geistes- und Kulturwissenschaften.
Ja, also dem kann ich sehr zustimmen und das kann ich sehr nachvollziehen. Bei dem Historiker und Geschichtsdidaktiker, den du, Heike, ja auch schon angesprochen hattest, Martin Lücke, habe ich auch gelesen. Und die Idee, die finde ich gerade für Geschichtsunterricht auch so wahnsinnig fruchtbar, dass Geschichtsunterricht dann dort ansetzen kann, wo Geschichten an Schnittstellen passieren. Ne? Also wo kleinere Geschichten bisher, wie du gerade gesagt hast, Levke, eben unsichtbare Geschichten stattgefunden haben, von denen wir vielleicht noch gar nichts wissen oder die wir bisher noch gar nicht in den Blick genommen haben, dass die herausgegriffen werden könnten und daran dann eben Geschichtsunterricht stattfinden kann. Das ist, glaube ich, ein Gedanke, der wichtig sein kann für Geschichtslehrpersonen, die ja immer auch eine Entscheidung treffen müssen, welche Geschichten sie jetzt herausgreifen, mit welchen Materialien sie arbeiten. Und eben auch immer ja dann auch Entscheidungen treffen, welche Materialien sie eben nicht anbieten und welche Geschichten sie eben nicht erzählen und damit dann eben unter Umständen auch wieder zur Marginalisierung und zur Nichtsichtbarkeit von bestimmten Gruppen und eben von sozialen Ungleichheiten beitragen. Und jetzt mit der Perspektive auf Geschichtsunterricht nochmal weitergedacht und überlegt, was heißt denn Intersektionalität jetzt für meinen Geschichtsunterricht? Also was heißt es, das strukturelle Sichtbarmachen von Marginalisierung, von sozialer Ungleichheit, von Differenzkategorien von Identitätsmerkmalen für mich als Geschichtslehrperson? Vielleicht eine Frage, die sich vor allem an dich, Heike, als Geschichtsdidaktikerin richtet.
Ich glaube, dass man vor dem Hintergrund eben verschiedene Ebenen in den Blick rücken muss. Einmal, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, die LehrerInnen als zentrale AkteurInnen von Geschichtsunterricht und ihre Standortgebundenheit. Das heißt, die Frage, wie sich GeschichtslehrerInnen positionieren und welchen Einfluss das letzten Endes auf ihren Unterricht, auf ihre Unterrichtsgestaltung hat, eben unter einem intersektionalen Blickwinkel. Dann die Ebene der Schülerinnen quasi als lernende Subjekte mit den ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Potenzialen, vielleicht auch Erwartungen, die sie mit in den Unterricht mitbringen, wodurch natürlich auch so individuelle Zugangsweisen zu Vergangenheit und Geschichte aus einer intersektionalen Perspektive in den Blick rücken, die wiederum auch Einfluss auf die Interaktion im Unterricht letzten Endes haben. Und eben natürlich die inhaltliche Ebene und damit die Themenwahl im Geschichtsunterricht im Sinne auch von Kontinuität und Wandel, von Differenzkonstruktionen und deren Wechselwirkungen, genauso wie den dazugehörenden Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Rabenstein spricht in diesem Zusammenhang als Nicht-Geschichtsdidaktikerin von einer Relevantmachung von Differenz im Unterricht. Und das finde ich eine sehr interessante Formulierung, die man mit Blick auf Geschichtsunterricht, also an der man sich gut orientieren kann letzten Endes. Also eben immer diese Frage, wonach wähle ich Themen aus? Und du hast dort diesen Zugang von Martin Lücke schon angesprochen. Ein anderer oder weiterer interessanter Ansatz aus der Geschichtsdidaktik liegt meines Erachtens auch in der Kritik, die Bärbel Völke mal am genetisch-chronologischen Geschichtsunterricht geäußert hat. Und sie argumentiert dort, dass Geschichte eben eine klar definierte gesellschaftliche Differenzierungsfunktion hat, die in den Unterricht hineinreicht, sodass sie letzten Endes für ein Aufbrechen der Vermittlung übergreifender Zeitverlaufsvorstellungen plädiert. Dazu gibt es durchaus Ansätze bereits im österreichischen Lehrplan, in dem nämlich auch Längsschnitte implementiert sind, wie eben zum Beispiel zum Thema Migration. Und das halte ich halt unter einer intersektionalen Perspektive auch für sehr gewinnbringend für Unterricht.
Also das würde dann bedeuten, mit verschiedenen Differenzkategorien oder in der Verschränkung verschiedener Differenzkategorien quasi historisch durch die Geschichten zu gucken und eben zu schauen, unter welchen sozialen, sozial- oder soziokulturellen Herrschaftsformen wurden bestimmte Gruppen privilegiert, marginalisiert, ne, oder eben unter welchen Voraussetzungen hatten sie Zugang, hatten sie Teilhabe. Das wären dann alles so Geschichten, die im Geschichtsunterricht aufgegriffen werden könnten.
Genau, wo es letzten Endes auch um Historizität geht, ja, also Machtverhältnisse als historisch geworden eben zu betrachten oder auch Diskriminierungsformen als historisch geworden zu analysieren und dabei eben Mehrfachzugehörigkeiten zu berücksichtigen.
Und ich glaube, an der Stelle wird einfach auch wirklich nochmal gut deutlich, worüber wir eigentlich auch eingangs des Podcasts schon gesprochen haben, inwiefern eben Geschichtswissenschaft, Geschichtsdidaktik und Lehrerinnenbildung und Schule einfach auch so strukturell miteinander verflochten sind, ne? Und inwiefern eben diese intersektionale Perspektive sowohl in der Geschichtswissenschaft, Geschichtsdidaktik, aber dann eben auch ganz konsequent weitergedacht mit Blick auf die Schule Geschichtslehrpersonen helfen können, Auswahlentscheidungen zu treffen, mit denen SchülerInnen die eigene Historizität und die eigenen, ne, strukturellen Verflochtenheiten in Macht- und in Herrschaftsstrukturen zu analysieren und zu erkennen und eben auch den eigenen Standort oder die eigene Standortgebundenheit dann zu erkennen und dann weiter zu befragen. Ja, dann, lieber Devke, liebe Heike, herzlichen Dank für den, wie ich finde, wirklich sehr inspirierenden Podcast. Und ich hoffe, dass die Verflochtenheit zwischen Geschichtsunterricht, Geschichtsdidaktik und Geschichtswissenschaft sichtbar gemacht wurde und für vor allem für Geschichtslehrpersonen und angehende Geschichtslehrpersonen eine Sehhilfe vielleicht bieten kann oder eine Perspektive bieten kann, wie Geschichtsunterricht geplant werden kann, um auf soziale Ungleichheiten in der Gesellschaft aufmerksam zu machen und die zu minimieren. Liebe Levke, liebe Heike, vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank an euch beide.
Dann auf bald.